Ja, moin erstmal. Ich bin's wieder, euer Thomas Schnurer. Heute im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Krause. Herzlich willkommen. Er ist Dozent für Heilpraktiker für Psychotherapie und Supervisor, hat seine Praxis in Bergheim an der Erft. Und wir werden über eine Therapietheorie sprechen, von der ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört habe, die sogenannte Polyvagaltheorie.
Guten Morgen, Thomas. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Herzlich willkommen bei Psychologisch, dem Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie.
Die Polyvagaltheorie. Was ich da raushöre, ist einmal Poly, also griechisch für viel, viele Erscheinungsformen, und der Vagus, das ist der 10. Hirnnerv, der für Entspannung, Verdauung, Genießen und so weiter zuständig ist. Michael, kannst du uns vielleicht ein bisschen was darüber sagen? Tu mal so, als wüsste ich gar nichts davon. Was ist das, diese Polyvagaltheorie?
Die Polyvagaltheorie, entwickelt von dem US-amerikanischen Neurowissenschaftler Stephen Porges, gibt uns eigentlich ein neues Bild auf das Verhalten, auf die Reaktionen unseres autonomen Nervensystems. Und das autonome Nervensystem ist ja im Prinzip der Teil unseres Nervensystems, auf den wir wenig Einfluss haben, der die ganzen inneren Vorgänge im Körper regelt, wie Atmung, Kreislauf, Hormonausschüttung und so weiter. Und die Polyvagaltheorie beschreibt im Prinzip verschiedene Zustände des autonomen Nervensystems, die als Reaktion auf eine bedrohliche Umwelt ausgeübt werden. Und was die Polyvagaltheorie für die Therapie und überhaupt für das soziale Miteinander so interessant macht, ist, dass sie erklärt, warum Menschen sich in bestimmten Situationen so und so verhalten und was neurologisch beim Menschen abläuft, wenn er gestresst ist zum Beispiel.
Das heißt, es geht darum, Einfluss zu nehmen auf das, was ein Mensch, ein Individuum als bedrohlich empfindet.
Ja, und vielleicht sogar noch weiter. Es geht darum, Einfluss darauf zu nehmen, dass ein Mensch oder genauer gesagt das Nervensystem des Menschen sich sicher fühlen kann. Denn erst wenn wir uns sicher fühlen, sind wir in der Lage zu sozialer Interaktion, zu Kommunikation. Und da kommt dann eben der Vagusnerv ins Spiel als Hauptnerv des parasympathischen Nervensystems, der die entsprechenden Gehirnbereiche mit den inneren Organen verbindet. Und so hat unser autonomes Nervensystem laut der Polyvagaltheorie eben die Fähigkeit, unsere Umgebung 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche abzuscannen, ob sie sicher, gefährlich oder sogar lebensbedrohlich ist. Und je nachdem, zu welcher Entscheidung unser Nervensystem kommt, ohne dass wir einen bewussten Einfluss darauf haben und das auch überhaupt nur mitbekommen, schaltet es um in einen von verschiedenen Betriebszuständen.
Das klingt interessant. Nun ist es doch aber eigentlich so, dass wir hier heute in der Gegenwart keine besonders nennenswerten Bedrohungen haben, außer ich gehe mit geschlossenen Augen quer über die Kreuzung. Aber das scheint ja ganz offensichtlich nicht permanent so zu sein. Hast du mit Menschen zu tun, die sich unter einer permanenten Bedrohung fühlen?
Ja, eigentlich täglich. Und zwar, das Problem ist, dass unser Gehirn eben nicht unterscheiden kann zwischen einer akuten Bedrohung, meinetwegen durch ein Raubtier oder durch Arbeitsüberlastung, durch Beziehungskrisen, durch eine Krankheit, durch eine Diagnose. Auf all dieses reagiert unser Organismus mit Stressausschüttung. So. Und Stress, wenn ich dich frage, wofür ist Stress eigentlich gut? Hast du da eine Idee?
Naja, um uns am Überleben zu halten. Mein Standbeispiel wäre der Säbelzahntiger, mit dem wir zwar nicht mehr zu tun haben, aber das ist eine Bedrohung, die uns Menschen ja immer begleitet, also die das Überleben zu sichern.
Das heißt, Stress dient dazu, wenn der Tiger um die Ecke kommt, entweder die Keule zu schwingen oder so schnell wie möglich auf den Baum zu kommen.
Ja.
Das heißt, im Umkehrschluss, alles das, was nicht dazu dient, die Keule zu schwingen oder so schnell wie möglich auf den Baum zu kommen, wird runtergefahren oder abgeschaltet. Wenn wir zum Beispiel auf der Flucht vor dem Tiger sind, ist diskutierende blöde Strategie.
Ja.
Und deswegen werden die Fähigkeiten, die wir brauchen zum Diskutieren, runtergefahren, weil die zu viel Energie brauchen, die wir eigentlich in den Armen oder den Beinen zum Laufen, zum Kämpfen oder zum Klettern brauchen.
Jetzt ist was anderes wichtig.
Genau. Es wird umgeschaltet auf Überlebensprogramm. Und okay. Je stärker die Bedrohung von unserem autonomen Nervensystem wahrgenommen wird, aufgrund der Reize von außen, aber auch aufgrund von Reizen aus dem Körperinneren, umso mehr wird runtergefahren und abgeschaltet und auf Überlebensprogramm, quasi auf Autopilot geschaltet.
Okay. Und der 10. Hirnnerv, der Vagus, der arbeitet daran mit?
Genau, der 10. Hirnnerv, der Vagusnerv ist im Prinzip der Teil des Nervensystems, der, sage ich mal, diese Gefahrenreaktion koordiniert, der die Signale aus dem Gehirn oder eigentlich andersrum. Interessanterweise sind die beim Vagusnerv 80% der Fasern laufen aus dem Körperinneren zum Gehirn. Also es ist nicht so, dass unser Gehirn das alles steuert, sondern es ist ein Wechselkreis. Und das Gehirn bekommt 80% Signale aus dem Körper und reagiert darauf, indem es 20% zurückschickt, um darauf zu reagieren. Das heißt, die Wahrnehmungen aus dem Körperinneren, aus den Organen, über unsere Sinnesorgane nehmen Reaktionen auf und leiten die ans Gehirn und das Gehirn vermittelt dann entsprechende Reaktionen darauf. So, jetzt haben wir ja gesagt, polyvagal, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, dass der Vagusnerv ist unterteilt im Prinzip in zwei Teile. Das ist einmal der sogenannte ventrale Vagus, der vordere Vagusast. Der ist zuständig für innerviert auch unser Gesicht, für Mimik, ist für alles das zuständig, was für soziale Interaktion zuständig ist. Also Atmung, Kehlkopf, all die Organe oder die oberhalb des Zwerchfells liegen. Eben auch unseren Herzschlag. Der Vagusnerv kann eben auch unseren Herzschlag beeinflussen. Während der dorsale Vagus, der hintere Vagusast, die Organe unterhalb des Zwerchfells, also maßgeblich auch unser Verdauungstrakt innerviert und dafür viele Steuerprozesse notwendig ist. So, jetzt muss man sich das Ganze, den Vagusnerv, nicht als digitales System vorstellen, sondern es ist eher so analog. Es geht mehr um Gewichtungen in die eine oder in die andere Richtung. Wenn wir uns also sicher fühlen und der vordere Vagus, der ventrale Vagus, ist aktiv oder schwerpunktmäßig aktiv unter Sicherheit, dann sind wir fähig zu sozialer Interaktion, zu Kommunikation, zu Spiel, zu Kreativität, wir kommen in Flow. Das sind alles so Anzeichen, dass der ventrale Vagus aktiv ist und unser Nervensystem sich sicher fühlt. So, wenn sich das Gleichgewicht jetzt ein bisschen mehr in Richtung Sympathikus verschiebt, dann werden wir aktiv, dann kommen wir in Bewegung, dann sind wir zum Beispiel in der Lage, irgendwie uns sportlich zu betätigen. Wir gehen Fußball spielen. Da ist eine gewisse Aggressivität notwendig beim Kampf um den Ball, aber wir wissen auch, dass wir dem Gegner nicht die Beine brechen, in der Regel. So, alles das unter Sicherheit. Also je mehr Aktivität da ist, kommt der Sympathikus ins Spiel.
Der wird auch mittrainiert dann in gewisser Weise.
Ja, das ist eigentlich das, was wir im ganz normalen Alltag machen oder auch in unserer Entwicklung. Oder auch, wenn wir uns nochmal das Gleichgewicht vorstellen, also der Sympathikus, wenn der aktiviert wird, dann kommen wir in Bewegung. Also immer dann, wenn wir in Bewegung kommen wollen, brauchen wir den Sympathikus. Also es ist nicht so, dass das irgendwie schlecht ist, sondern auch den brauchen wir ganz sicher. Aber es macht halt einen Unterschied, ob sich unser Nervensystem sicher fühlt oder nicht. Also unter Sicherheit in Bewegung kommen, wenn wir Sport machen wollen, wenn wir überhaupt in Aktivität kommen wollen, brauchen wir den Sympathikus. Und der dorsale Vagus, wenn der mehr übernimmt im Gleichgewicht, sind wir in der Lage zu Regeneration, Entspannung, Heilung, all diese Prozesse, die mehr Ruhe mit sich bringen. Man kann also sagen, der ventrale Vagus ist mehr ich mit den anderen und der dorsale Vagus mehr in Richtung ich mit mir selber. Tagträumen, all diese Dinge. Oder eben, wenn der dorsale Vagus mit dem Sympathikus interagiert, dann zum Beispiel Yoga, ein sanftes Yoga oder Tagträumen, solche Sachen. Wenn der ventrale Vagus mit dem dorsalen Vagus interagiert im Gleichgewicht, dann sind wir in der Lage zu Intimität, zu Sexualität, weil das eben uns Säugetiere sehr verletzlich macht. Dafür brauchen wir ganz viel Sicherheit, um uns zu öffnen, um uns hinzugeben. Das ganze Spiel ändert sich drastisch, wenn unser Nervensystem Gefahr wahrnimmt, das heißt unter Stress gerät.
Was macht denn nun eigentlich das vegetative Nervensystem, wenn wir Gefahr wahrnehmen, wenn wir uns bedroht fühlen oder feststellen, da ist unsere Integrität nicht mehr gesichert?
Dann ändert sich das System radikal und schaltet um auf Überleben. Dann steckt das Überleben absolut im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das läuft dann kaskadenförmig ab. Von der Entwicklungsbiologie her hat sich unser Nervensystem schrittweise entwickelt. Der dorsale Vagus ist im Prinzip so der älteste Teil unseres Nervensystems. Mhm. Den haben schon Reptilien, wie zum Beispiel Schildkröten oder auch Frösche, die dann wie tot einfach auf den Boden des Teichs sinken und da in Sicherheit sind.
Okay.
Später kam der Sympathikus hinzu, der dann auch noch die Fluchtreaktion oder den Kampf erlaubte. Und als letzte Stufe der ventrale Vagus, der sich entwickelt hat, mit dem Auftauchen der Säugetiere, die dann auch zu sozialer Interaktion fähig sind. Wenn also unser Nervensystem eine Gefahr wahrnimmt oder vermeintlich eine Gefahr wahrnimmt, versuchen wir erst über soziale Interaktion diese Gefahr zu bannen. Zum Beispiel, ja, indem wir sagen, das möchte ich jetzt nicht so, dass du mit mir so umgehst, oder wenn wir uns oder uns in der Gruppe zusammenschließen, um einem möglichen Aggressor anders entgegenzutreten oder ihn vom Angriff abzuhalten. Wenn unser Nervensystem feststellt, dass diese soziale Interaktion nicht funktioniert, dann schalten wir im Prinzip um auf Kampf oder Flucht. Der Sympathikus wird aktiviert und wir werden aggressiver, unsere Muskulatur spannt sich an, Hormone werden ausgeschüttet, die uns Kraft zum Kämpfen oder Fliehen geben. So, wir gehen also ganz auf Kampf- oder Fluchtmodus. Unser Blick tunnelt ein, wir werden geräuschempfindlicher, um das Knacken des Tigers im Gebüsch als Erste zu hören. Wir werden auch unsozialer, weil auf der Flucht möchte ich als Erster auf den Baum und nicht dem anderen den Vortritt lassen. Und je weiter unser Nervensystem quasi Gefahren wahrnimmt, ist, sage ich mal, die Situation eskaliert und das Nervensystem feststellt, Kampf oder Flucht hat keine Aussicht auf Erfolg, übernimmt der dorsale Vagus, also der nächstältere Teil dann, und wir gehen in die Erstarrung oder in den Kollaps. Das heißt, Todstellreflex.
So tief reicht das?
So tief reicht das bis zum Kollaps. Wir kennen das alle, die Maus, die wie tot im Maul der Katze hängt. Und wenn die Katze wieder absetzt, plötzlich wach wird und flüchtet. Das ist ein Überlebensinstinkt, der uns Jahrtausende gute Dienste geleistet hat, der aber aufgrund der aktuellen Lebenssituation häufig nicht mehr so optimal ist. Aber unser Körper kann sich halt nicht ganz so schnell anpassen, wie es unsere moderne Entwicklung tut.
Gibt es denn nun nach dieser Polyvagaltheorie irgendwelche Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf dieses vegetative Nervensystem, das bei einzelnen Menschen unter Dauerstress zu stehen scheint, die permanent auf Kampf eingestellt sind?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es geht erstmal darum, überhaupt mitzubekommen, was passiert in mir. Und das Problem dabei ist ja, dass um mich überhaupt zu spüren, um zu reflektieren, muss ich erstmal in einen ventralen Vagus-System kommen. Also das heißt, ich muss erstmal runterfahren, ich muss erstmal Sicherheit haben. Da kommt unsere soziale Interaktion ins Spiel. Die Polyvagaltheorie sagt im Prinzip, Sicherheit ist die Therapie. Das heißt, als Therapeut oder als Begleiter muss ich selber Sicherheit ausstrahlen, damit mein Gegenüber, mein Klient, mein Partner, der Mensch, mit dem ich mich umgebe, sie überhaupt Sicherheit wahrnehmen kann. Wir sind von unserer Entwicklungsbiologie her Rudeltiere. Mhm. Und man kennt das vielleicht auch aus Tierfilmen, wenn irgendwie in einer Zebraherde ein Tier den Kopf hochreckt, weil es irgendwas gehört hat, dann halten alle inne und schauen sich um. Und wenn dann wieder Ruhe einkehrt, dann grasen sie friedlich weiter. Oder in einer Affenhorde sieht man, dass irgendwas ist aufgeschreckt und alle gucken zum Silberrücken, wie der reagiert. Und wenn der gelassen bleibt, dann sagen, okay, kein Grund zur Gefahr. Dann spielen die weiter oder machen, was sie gerade so vorhaben. Und so ist es eben auch in der Behandlung oder in der Therapie von Menschen, deren System ständig unter Stress steht. Das ist erstmal die erste Voraussetzung, selber in Ruhe zu sein.
Okay.
Und das hat eben weitreichende Auswirkungen auf Therapie, auf Beratung, aber auch auf Pädagogik. Also in der Schule. Wenn unser Nervensystem im Kampf- oder Fluchtmodus ist, können wir nicht lernen, weil da sind diese Hirnbereiche abgeschaltet.
Ich habe mal von einer Lehrerin gehört, die sagte, ich weiß, wie ich meine ganze Klasse auf 100 kriege. Einfach eine höhere Stimme hineinwechseln. Also lauter und schriller sprechen. Dann geht die ganze Klasse mit.
Das ist das, was die Polyvagal als Neurozeption bezeichnet. Also unsere Nervensysteme schwingen miteinander.
Miteinander sogar.
Genau. Es ist vergleichbar, wie wenn du zwei gestimmte Geigen nebeneinander legst und schlägst eine Seite von der einen Geige an, fängt die andere auch an zu schwingen. Über Resonanzphänomen. So. Und genau das macht unser Nervensystem auch. So ist es eben das eine, dass unsere Nervensysteme mitschwingen, aber eben auch Signale von außen auf unser Nervensystem wirken. Und wenn jetzt eine Lehrerin mit der schrillen Stimme spricht, um auf das Beispiel zurückzukommen, ist das erstmal für uns einen Frequenzbereich, der mit Gefahr assoziiert ist. Weil wenn wir uns erschrecken, kreischen wir auf. Das heißt eine höhere Stimmlage. Eine höhere Stimmlage ist von unserem autonomen Nervensystem unterbewusst assoziiert mit Gefahr. Genauso sehr tiefe Frequenzen, die assoziiert sind, wie zum Beispiel mit Raubtiergebrüll oder mit den Geräuschen von einem Erdbeben. So, das heißt, alles das, also Frequenzbereiche, die außerhalb des Frequenzbereichs der menschlichen Stimme liegen, sind erstmal potenziell Gefahrensignale. Und darauf reagiert unser autonomes Nervensystem. Wie eben im Beispiel der Lehrerin, wenn sie mit der schrillen Stimme spricht, gehen die Nervensysteme der Schüler sofort auf Gefahr.
Gibt es denn jetzt Möglichkeiten, den Patienten, der ja Patiens nicht nur geduldig, sondern eben auch leidend ist, in einen Entspannungsmodus zurückzuholen?
Ja, die gibt es. Und die wirksamste Möglichkeit ist Beziehung, sichere Beziehung zu bieten. Je tiefer das Nervensystem des Klienten in dem Überlebensmodus ist, also zum Beispiel im dorsalen Vagus, der sich meinetwegen über dissoziative Phänomene zeigt, desto existenzieller sind wir angewiesen auf die Regulation über ein anderes Nervensystem, die sogenannte Koregulation. Und das heißt, Sicherheit ist die Therapie. Sicherheit zu vermitteln, dann kann das Nervensystem wieder lernen, dass es doch noch auch noch Signale von Sicherheit gibt oder sich mehr dafür zu öffnen.
Also neu lernen, es gibt ja doch Sicherheit.
Genau, dieses Neulernen, es gibt Sicherheit oder zumindest hier ist es sicher. Und dann schaltet das Nervensystem automatisch runter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Vagusnerv auch zu trainieren, zum Beispiel über bestimmte Atemübungen. So ist es die Möglichkeit, über ein schnelles Einatmen und ein langes Ausatmen, so als wenn wir zum Beispiel Klarinette spielen, das stimuliert den Vagusnerv und vermittelt ihm eher Zeichen für Sicherheit. Weil zum Beispiel, das ist eine Atmung, die wir nicht machen, wenn wir auf der Flucht sind. Deswegen ist das ein Signal für Sicherheit. Genauso wie Lächeln, über den Gesichtsnerv Signale von Sicherheit in den Körper schieben. Das Problem dabei ist, es sind alles Dinge, die nur funktionieren, solange wir noch ein Mindestmaß an Kontrolle haben über unseren Körper. Wenn unser Nervensystem im Sympathikus schon schwingt und auf Autopilot Kampf oder Flucht läuft, funktioniert das nicht mehr. Also da funktionieren auch keine Entspannungsübungen mehr. Dann funktioniert auch keine Meditation mehr, weil, wie gesagt, Meditation auf der Flucht, als Strategie auf der Flucht vor dem Tiger ist eine blöde Strategie.
Ist eine blöde Strategie. Das funktioniert nicht besonders gut, nein.
Ja, und diejenigen, die es versucht haben, gehören nicht zu unseren Vorfahren.
Die sind raus aus dem Genpool.
Genau. Deswegen hat sich das durchgesetzt, dass das nicht funktioniert.
Okay. Nun hast du schon zwei Instrumente erwähnt. Einmal die Geige in der Resonanz und einmal die Klarinette als ein Instrument, das eine besondere Atmung erfordert. Es ist interessant, da kommt die Musik vor.
Die Musik kann eine sehr große Rolle spielen. Es gibt auf Basis der Polyvagaltheorie mittlerweile zwei unterschiedliche musikgestützte Therapieformen. Einmal das Safe and Sound Protokoll und das Rest and Restore Protokoll. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, könnte man sagen, das Safe and Sound Protokoll hilft mir, mich wieder anzufreunden mit der Außenwelt.
Mit der Gegenwart.
Genau, mit den Menschen um mich herum, mit meiner Umgebung.
Ja.
Und das Rest and Restore Protokoll dient eher dazu, mich wieder mit mir selber anzufreunden. Das Safe and Sound Protokoll gibt es mittlerweile seit 2019.
Super interessant. Meine Frage wäre jetzt, was macht dabei das Safe and Sound Protokoll?
Was macht das Safe and Sound Protokoll? Das Safe and Sound Protokoll nutzt den auditiven Kanal über das Gehör, auf das Nervensystem einzuwirken. Und in diese Musik sind bestimmte Frequenzen erstmal rausgeschnitten, die von unserem Nervensystem als Bedrohung interpretiert werden, wie eben sehr hohe Töne und sehr niedrige Frequenzen.
Okay.
Dadurch wird dem Nervensystem wieder erstmal ein sicherer Rahmen geboten. Und dann ist zum Beispiel die Sprachmelodie einer Mutter eingebunden und eingearbeitet, die ihren Säugling beruhigt. Porges hat in den Forschungen herausgefunden, dass diese Sprachmelodie weltweit ähnlich ist, kulturübergreifend und bestimmte Lautmuster beinhaltet, die in diese Musik dann mit eingearbeitet sind, die also einen potenziell beruhigenden Charakter haben auf das Nervensystem. Und so ist dieses Safe and Sound Protokoll nach und nach in der Lage, in Kombination mit einer sicheren Begleitung durch einen geschulten Therapeuten, die Flexibilität des Nervensystems wieder zu steigern und an für sich nicht bedrohliche Reize auch als solche zu interpretieren. Es gibt ja dieses bekannte Modell, dieses Window of Tolerance von dem amerikanischen Psychiatrieprofessor Daniel Siegel. Es sagt, dass unser Nervensystem zwischen in einem sicheren Bereich, in einem Toleranzfenster schwingt Und wenn es nach oben in die Übererregung geht, ist im Prinzip vergleichbar mit dem Kampf- oder Fluchtmodus. Oder nach unten in die Untererregung, in den Modus der Erstarrung und der Erschlaffung, des Kollapses. Und dazwischen gibt es ein Toleranzfenster, in dem wir uns bewegen im Rahmen von Sicherheit. Was ich eben sagte, wo wir zu sozialer Interaktion fähig sind, wo wir in Bewegung kommen. So. Und dann aber auch merken, oh, jetzt wird es was viel und wir regulieren uns wieder was runter. Und wir dann unten merken, oh ja, jetzt darf es wieder ein bisschen mehr sein und regulieren uns wieder hoch. Und dieses Toleranzfenster wird durch das Safe and Sound Protokoll ausgedehnt. Das heißt, unser Nervensystem wird wieder in die Lage versetzt, auf äußere Reize flexibler zu reagieren und mehr Reiz zu tolerieren.
Ich habe meine halbe Abiturvorbereitung, hat mir meine Mutter neulich erzählt, bei Musik zugebracht. Wenn ich heute Musik beim Arbeiten anstelle, dann darf es für mich eigentlich nur noch eine bestimmte, beruhigende, sanfte, leise Musik sein. Eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele meiner Zeit- und Arbeitsgenossen so kennen werden.
Ja, wobei beim Safe and Sound Protokoll durchaus unterschiedliche Musiken zum Einsatz kommen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 6 unterschiedliche Playlists, die sich in der Wirkung nicht unterscheiden, sondern nur im persönlichen Musikgeschmack. Das heißt, beim Safe and Sound Protokoll geht es in erster Linie darum, sich während des Hörens wohlzufühlen. Und dann wird im Prinzip durch das Safe and Sound Protokoll in diesem Wohlfühlen oder in diesem möglichst Wohlfühlen das Nervensystem getriggert und wieder beruhigt. Und wieder getriggert und wieder beruhigt. Es ist im Prinzip so vergleichbar mit einem Fitnesstraining.
Wollte ich gerade sagen, ja, wie eine Aufwärmübung, die sagt, hey, es geht noch ein bisschen mehr, die Beweglichkeit könnte besser sein oder kann besser sein.
Ja, oder auch beim Hanteltraining, ne? Wenn wir immer nur mit einer 1-Kilo-Hantel arbeiten, ist irgendwann das Wachstum beendet. Ne? Das heißt, wir müssen die Muskulatur ausreizen, aber eben nicht überfordern. Das heißt, auch da die Muskulatur muss im Window of Tolerance bleiben, aber darf eben nicht rausgehen. Wenn wir sie überfordern, verletzen wir uns. Aber bis Wachstum findet eben nur an den Grenzbereichen statt. So. Und das ist übertragen das Gleiche, was das Safe and Sound Protokoll macht. So werden amerikanische Popsongs, also es gibt eine Playlist mit amerikanischen Popsongs, es gibt eine Playlist mit Disney-Songs, es gibt eine Playlist mit klassischer Musik, so eine mit elektronischer Musik, also sehr unterschiedliche Musiken, die aber letztendlich alle die gleiche Wirkung haben.
Das heißt also, nach bestimmten Kriterien sortiert sind, langsam, schnell, entspannt, anspannend, nicht fair, sondern anspannend und so weiter.
Genau. Und wichtig ist auch, dass häufig menschliche Stimme, also das Frequenzband der menschlichen Stimme mit da drin ist, weil das per se erstmal beruhigend wirkt, wenn es in einem bestimmten Frequenzbereich ist. Bei der klassischen Musik wird das zum Beispiel von Holzblasinstrumenten übernommen, weil die in dem Frequenzband der menschlichen Stimme häufig angesiedelt sind.
Okay, ja.
Dieses Safe and Sound Protokoll war ursprünglich entwickelt worden für Menschen, die im Autismus-Spektrum sich befinden, zur unterstützenden Behandlung. Und dann hat sich gezeigt, dass es im Prinzip überall da, wo das Nervensystem dysreguliert ist, wirklich hervorragend unterstützend therapeutisch eingesetzt werden kann. Ich sage mal, wenn das Nervensystem dysreguliert ist, vergleiche ich immer mit einem Brandmelder, der schon Alarm schlägt, wenn nur die Sonne zum Fenster reinscheint. Da ist also nichts falsch dran, dass der Brandmelder Alarm schlägt, der ist nur eben falsch eingestellt, zu empfindlich eingestellt. Und so ist auch unser Nervensystem eben häufig zu empfindlich, dass es auf objektiv ungefährliche Reize mit Alarmreaktionen reagiert. Dieses Safe and Sound Protokoll hat eben seine Wirkung gerade bei Traumapatienten, bei Menschen mit Angstsymptomatiken wirklich so deutlich gezeigt, dass jetzt aktuell sogar das amerikanische Verteidigungsministerium um die $3 Millionen in die Hand genommen hat, um weitere Studien zu finanzieren, die Wirksamkeit des Safe and Sound Protokolls bei Irak-Veteranen untersuchen soll.
Die ja teilweise erhebliche Irritationen zurückbehalten haben.
Und einfach um nochmal einen anderen Zugang zu bekommen als über eine Gesprächstherapie, als eine Expositionstherapie, die häufig doch sehr belastend ist und nicht zum Erfolg führt. So, da einfach nochmal von der anderen Seite ranzugehen und das Nervensystem zu stabilisieren, bevor eine Intervention eingesetzt wird.
Kann man sagen, dass es einige Zeitgenossen gibt, die dann an ihrer persönlichen Art auch leiden, die sich permanent auf einem inneren Schlachtfeld befinden?
Das kann man so sehen. Also, ein Kollege hat mal gesagt, wenn man letztlich das gesamte Krankheitsspektrum, wenn man so nennen möchte, als auf Trauma zurückführen würde, dann wäre die ICD-10 ein Reklamheftchen.
Oh ja.
Also ganz viele Symptomatiken, und da kommt die Polyvagaltheorie wieder ins Spiel. Aus Sicht der Polyvagaltheorie lassen sich ganz viele Symptomatiken erklären, als Versuche, eine Überlebensreaktion zu starten, um aufgrund von Traumatisierungen in der Vergangenheit, ja, das Überleben zu sichern. Die ganzen Bluthochdruck, erhöhter Puls, Schlaflosigkeiten, all diese Dinge sind ja Sachen, die sehr mit dem Sympathikus assoziiert sind. Das heißt, unser Nervensystem ist aus dem ventralen Vagus raus, ständig auf Kampf oder Flucht. Deswegen kommen wir nicht mehr zur Ruhe. Deswegen ist es sehr richtig, dass unser Blutdruck ansteigt, um Kraft und Energie bereitzustellen für Kampf oder Flucht. So gesehen, also aus dem Blickwinkel der Polyvagaltheorie ist zum Beispiel Bluthochdruck keine körperliche Erkrankung ursächlich, sondern ein Verschieben des Schwerpunkts in den Sympathikus.
Das heißt in den Flucht- und Kampfmodus.
Genau. Und das verändert eben auch nochmal ganz deutlich den Blickwinkel auf Patienten in der Therapie. Also die Polyvagaltheorie guckt eben nicht, was ist krank an den Patienten, sondern was muss diesem Menschen widerfahren sein, dass sein Organismus jetzt so reagieren muss.
Okay.
Zum Beispiel, wenn ich einen Patienten habe, der unter Angststörungen leidet, dann ist Angst ja erstmal ein sehr sinnvoller Mechanismus, der uns vor Gefahren schützt.
Zu Säbelzahns Zeiten auf jeden Fall.
Ja, oder wenn wir keine Angst empfinden würden, dann würden wir außen am Hochhaus hochklettern in den 13. Stock oder über das Brückengeländer von der Brücke balancieren, ohne Sicherung. So, also es schützt uns vor Gefahren. Also ist Angst erstmal ein gesunder Mechanismus. Wenn jetzt allerdings unser Nervensystem ständig unter Stress steht, dass uns alles Angst macht, wenn nur die Sonne scheint, dass wir dann Angst bekommen. Oder wenn wir ein lautes Geräusch hören, dass wir dann Angst bekommen. Dann ist eben da was aus der Regelung rausgeraten. Und es ist nicht krank, sondern es ist ja dysreguliert. Und diese Regelung zurückzuführen, sorgt dann dafür, dass die Angstsymptomatik mehr und mehr auflösen kann, je mehr Sicherheit empfunden wird.
Das klingt vor allen Dingen die Unterscheidung zwischen dorsalem und ventralem Vagus. Ganz ehrlich, die war mir neu. Also ich hätte den 10. Hirnnerven als einen Ast beschrieben. Klingt super interessant. Klingt so, als wären da noch sehr viele Möglichkeiten, therapeutische Ansätze daraus zu entwickeln.
Es gibt da verschiedenste therapeutische Ansätze, die das mittlerweile berücksichtigen. Mhm. Ich selber arbeite sehr gerne mit Hakumi-Therapie. Das ist eine achtsamkeitsbasierte Körperpsychotherapie. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, da machen wir besser nochmal einen anderen Ansatz zu, weil das ist einfach zu umfassend, da jetzt drauf einzugehen. Wie die Polyvagaltheorie eben sagt, Sicherheit ist die Therapie. Und das verändert eben auch ganz deutlich mein Herangehen als Therapeut. Wenn ich klassischerweise einen Klienten habe, wie gehe ich darauf ein? Meinetwegen, wie bereite ich mich auf die Sitzung vor? Ich schaue mir vielleicht die Akte an, überlege mir, welche Intervention sinnvoll sein könnte, bahne diese Intervention an und führe sie dann durch. Aus Sicht der Polyvagaltheorie fange ich erstmal damit an, dass ich erstmal gucke, in welchem Zustand ist mein eigenes Nervensystem gerade. Das heißt, ich beginne die Therapiesitzung oder die Vorbereitung auf die Therapiesitzung nicht mit dem Klienten, sondern erstmal mit mir selber und gucke, wo ist mein Nervensystem gerade? Bin ich im ventralvagalen Zustand?
Okay.
Und erst dann bin ich in der Lage, in die Therapie zu gehen.
Im Grunde die Antwort auf die Frage, ist der Silberrücken in der Lage, seiner Horde Sicherheit zu vermitteln, indem man eine entspannte Haltung einnimmt?
So. Und das geht sogar so weit, dass wenn ich mit einer festen Absicht in die Sitzung gehe und sage, heute müssen wir das und das beim Klienten bewirken, ist mein Nervensystem schon im Sympathikus und bringt schon unterbewusst Alarmsignale in das Nervensystem des Klienten. So ist es eben auch zum Beispiel der Umgang mit sogenannten schwierigen Klienten, widerständigen Klienten. Aus Sicht der Polyvagaltheorie sind das Klienten, die sich noch nicht sicher genug fühlen.
Okay.
So, das heißt, meine Aufgabe ist es, erstmal da noch mehr für noch mehr Sicherheit zu sorgen, dass der Klient sich auf die Intervention einlassen kann. Und so spüre ich, also wenn ich mit polyvagaler Sicht in eine Therapiesitzung gehe, verbinde ich mich mit dem Nervensystem des Klienten und nehme sehr genau wahr, wie sein Körper reagiert. So mache ich aus der Situation heraus ein Angebot aus meinem Werkzeugkasten, den ich im Hinterkopf habe, schaue, wie reagiert das Nervensystem des Klienten auf dieses Angebot und kann mich einfühlen, passt das jetzt oder erzeugt das Widerstand? Erzeugt das Angst, erzeugt das Unsicherheit.
Kann man die Frage stellen, geht der Patient in Resonanz, wie die beiden nebeneinander liegenden Geigen?
Resonanz ist die Grundlage, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Das heißt, die Frage ist eher, störe ich die Resonanz des Klienten? Also was kann ich tun, dass der Klient in Resonanz bleiben kann? Und aus dieser Resonanz heraus die geeignete Intervention auszuwählen, anzubieten und durchzuführen, macht einen ganz deutlichen Unterschied, als wenn ich mit einem festen Konzept die Therapie hineingehe. Und das ist das auch, was viele Kolleginnen und Kollegen, die in meine Seminare kommen, so beeindruckt. Einfach nochmal dieser Paradigmenwechsel, plötzlich zu merken, hey, ich bin ein ganz wesentlicher Faktor in der Therapie. Und mein Sein ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das wissen wir seit den Forschungen von Klaus Grawe, dass Beziehung ein wesentlicher Wirkfaktor in der Therapie ist. Und dann es fast belanglos ist, welche Methode ich denn jetzt letztendlich anwende. Und so geht es eben auch darum zu gucken, was brauche ich als Therapeut, um mich sicher zu fühlen in der Therapie.
Und um entspannt arbeiten zu können.
Weil Entspannung wieder ein Zeichen ist für mein Ruhen im ventralen Vagus.
Michael, super interessant, super inspirierend. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit eines Tages über die von dir eben erwähnte Hakomi-Therapie zu sprechen. Klingt ein bisschen japanisch. Ich würde mich freuen, wenn ich dich als Gesprächspartner nochmal begrüßen dürfte und bedanke mich an dieser Stelle erst einmal für deine interessanten und inspirierenden Ausführungen.
Ja, ich danke dir, Thomas, dass ich heute die Möglichkeit hatte, die Polyvagaltheorie vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen näher zu bringen. Und ja, freue mich dann, wenn wir uns wieder treffen, um über Hakomi zu sprechen. Bis dahin.
Bis dann.